Du dein.
Ich hab schon. Also wir wollen heute in der Zeit, die wir noch zusammen haben, ungefähr 2 Stunden, über 2 Dinge sprechen zusammen oder auch ergreifen. Einmal will ich darüber sprechen, was heißt das, ein Mann sein nach dem Herzen Gottes? Wie leben wir das? Was heißt das? Und im zweiten Teil wollen wir darüber sprechen und das auch annehmen, welche Autorität haben wir als Mann Gottes? Und setzen wir unsere Autorität ein in unserer Familie und in unserem ganzen Umfeld? Ich lese erst 2 Verse aus Johannes 14, Vers 21. Da sagt Jesus, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also es beginnt mit dieser Hingabe und sagen, Jesus, ich will dir treu sein. Ich will nach deinen Ordnungen leben. Und es geht dann weiter im Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wir lieben Jesus und aus dieser Liebe heraus wächst eine Sehnsucht, ihm gehorsam zu sein. Gehorsam ist nicht ein Druck, sondern das ist ein Gezogenwerden in die Ordnung Gottes hinein. Ein Sog richtig. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus und der Vater kommen zu uns und wohnen in uns und verändern uns von innen. Es ist ein Prozess, der von innen erfolgt. Wie verändert uns Jesus? Ihm ähnlich, in sein Bild. Wir werden immer mehr wie Jesus. Und ich denke, wenn wir ihn mal sehen, werden wir fast sein wie er. Ein wunderbarer Prozess, auf den wir uns richtig einlassen und sagen, jawohl, den wollen wir gehen. Ich glaube, das Ganze ist eine sehr wichtige und ernste Sache. Wir sind in Deutschland, glaube ich, wie an einem Wendepunkt. Werden wir deutschen Christen, nochmal ganz neu in Hingabe gehen und in die Ordnungen Gottes eintreten, oder wird es mit uns und auch mit unserem Volk immer mehr bergab gehen? So wie Propheten sagen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Brian, sind wir so wie... Es kann sich nochmal zum Guten wenden, aber es kann auch alles abkippen. Und den Ausschlag geben wir. Den kann die Welt nicht geben. Die hat keine Ahnung, in was für einer Situation wir sind. Den Ausschlag bringen wir. Durch unsere Beziehung zu Jesus, durch unsere Hingabe, aus dieser Beziehung und Hingabe auch, dass wir sagen, Herr, ich will dir gefallen. Ich will so leben, wie du das möchtest. Und ich will mich nicht mehr davon abbringen lassen, durch nichts. Vor allem nicht. Die größte Gefahr ist, dass wir religiös gebremst werden. Also bei Jesus waren es die religiösen Leute, die ihn bremsen wollten und davon abhalten wollten, ans Kreuz zu gehen. Das heißt, sie haben ihn ans Kreuz gebracht, aber sie wollten den Weg, den Jesus geht, verhindern. Also wir sind in einer ganz eigenartig, ich glaube, entscheidenden Situation, wo der Vater um uns wirbt, komm nach Hause, liebe meinen Sohn, nimm meine Ordnungen wieder ganz ernst, lebe wieder in Reinheit und ich will die Fülle von Segen über dir ausschütten. Und ich will dir Städte oder gar Nationen geben. Also so eine Gemeinde, kleine Gemeinde wie diese, ich bin ganz sicher, der Herr gibt euch diese Stadt. Was denn sonst? Oder mehr als das. Was denn sonst? Und genauso gehen wir alle nach Hause und ihr könnt sagen, gib mir Asberg oder Bietigheim oder wo immer ihr herkommt. Und der Herr wird den Ort auf euer Herz legen. Er wird euch die Sünden des Ortes offenbaren Und ihr tretet in den Riss und sagt, Herr, vergib uns die und die Sünde. Ich muss nochmal zurückgreifen auf Uganda. Der Durchbruch kam, als dieser John Molinde mit seinen Betern für die Sünde des Landes eingetreten ist. Ganz besonders, ein König vor etwa 100 Jahren hatte Missionare aus England gerufen. Und der König hat gesagt, alle, die in mein Land kommen, die kommen von Westen. Und wer nicht von Westen kommt, wird umgebracht. Und diese Missionare kamen vom Osten und wurden umgebracht. Und von da ab begann das Elend in dem Land bis jetzt. Und nun haben sie für diese Blutschuld Buße getan und die gesamte Wende ist eingetreten. Und so ähnlich ist das bei uns. Auf unserem Land liegt Blutschuld. Und wir treten dafür ein und reinigen das Land durch Buße, durch unsere Gebete. Das bedeutet für uns, wir wachen richtig auf. Wir sind nicht mehr lässig Christen. Wir mit allem werden wir richtig wach und lassen uns auch wecken. Also wir sagen auch zum Herrn, darfst mich morgens wecken. Ich werde dann beten. Ich werde das beten, was du mir zeigst. Oder wir sind nicht mehr lässig mit Sünde in unserem Leben, so wie wir es heute gehört haben. Ich erlaube mir einfach Unreinheit nicht mehr. Ich bin nicht mehr lässig in meiner Leiterschaft, Priesterschaft, in meiner Familie. Ich nehme richtig, ihr geht nach Hause und sagt, ich nehme ganz bewusst meinen Platz als Haupt und Priester meiner Familie neu ein. Darüber reden wir dann noch ein bisschen, was das heißt. Also das ist, glaube ich, eins unserer größten Probleme, unsere geistliche Lässigkeit. Viele Männer, viele hier von euch, tun nicht direkt was Böses. Glaube ich nicht, dass das groß unser Problem ist, dass wir stehlen oder Ehebruch begehen oder so diese Dinge. Das ist nicht so unser Hauptproblem, sondern unser Hauptproblem ist Bequemlichkeit. Dass wir das, was wir von Gott her eigentlich tun sollen, was er Männern so aufs Herz gelegt hat, also unsere Priesterschaft und unsere Königsherrschaft nicht ausüben. Wir sind Könige und Priester Gottes. Also wir leben mit Unterlassungssünden. Dass wir unsere Frauen nicht so lieben, wie wir sie lieben sollten und ehren. Ich muss mich da mit runterstellen. Ich versage da auch oft. Aber ich bitte den Heiligen Geist, erinnere mich ständig. Und das tut er. Kaum mache ich wieder einen Fehler, macht er mich deutlich aufmerksam. Und entweder tue ich alleine Buße, wenn es eine Kleinigkeit ist, wenn es meine Frau mehr betrifft, dann muss ich zu ihr hingehen und muss sagen, es tut mir leid, ich habe da falsch gedacht oder ich habe dich in meinem Herzen irgendwie angeklagt oder so etwas. Oder wir müssen sagen, ich trete in meine Rolle als Ehemann neu ein und ich nehme mir Zeit für meine Frau. Frauen brauchen bestimmte Zeit. Und ich verbringe bestimmte Zeiten mit ihr. Jeder muss sich das selber überlegen, wie das aussieht. Am Morgen oder am Abend oder je nachdem. Und zwar Zeit der Gemeinschaft, auch geistliche Zeit, wo wir zusammen beten. Im Petrusbrief heißt es, lasst das gemeinsame Gebet nicht verhindert werden. Das ist so wichtig, dass wir als Mann und Frau für die Belange unseres Umfeldes, ganz besonders für unsere Kinder beten. Wir haben unsere Kinder durch alle größeren Probleme hindurch gebetet. Da waren manchmal große Probleme, Schulprobleme und Beziehungsprobleme und so. Und wir haben versucht, den Kindern so gut wir konnten zu helfen, aber wir konnten nicht so viel. Aber wir haben gebetet und sie sind jeweils auf, ich muss sagen, erstaunliche Weise durchgekommen. Wir haben sie in ihre Bekehrungen hineingebetet. Gebetet, bis sie sich von Herzen bekehrt haben. Wir haben überall in den Zeitschriften geguckt, wo gibt es, als sie so 12, 13 waren, wo gibt es die besten Jugendfreizeiten und Camps und so. Und haben sie dahin gefahren. Also wir haben alles eingesetzt und es hat sich ungeheuer gelohnt. Wie es unserer Frau geht, wie sie aussieht, wie sie sich fühlt, wie sie geht, wie sie sich kleidet, hängt von uns ab. Also Wenn unsere Frau vergrämt aussieht, dann sind wir schuld. Wir Männer. Müssen wir Buße tun. Sagen, ich habe sie nicht genügend geehrt und geliebt. Wenn sie nicht richtig glücklich ist, vielleicht sogar, wenn sie krank ist. Meine Frau war über etwa 2 Jahre krank. Damals war ich noch nicht richtig brennend und habe ganz viele Fehler gemacht. Mein Götze war meine Arbeit. Ich habe meiner Arbeit alles gegeben und meiner Frau ganz wenig. Und dann ist sie krank geworden und ist zum Arzt gegangen. Der hat alles untersucht und hat gesagt, ich finde nichts. Es muss wohl psychosomatisch oder so sein, ist dann jeweils die Antwort. Aber der Schlüssel war, ich habe versagt. Ich habe das schließlich nach langem erkannt, habe darüber Buße getan und dann war sie gesund. Dann gab es eine Zeit, wo ich mit meiner Frau in vielen Dingen in Uneinheit gelebt habe. Also wo wir uns nicht in großen Dingen, aber so in den Kleinigkeiten des Alltags nicht richtig eins waren. Die Folge war, dass unsere Kinder ständig krank waren. Also wenn ein Haus mit sich uneins ist, kann es nicht bestehen. Als wir darüber Buße getan haben, vorher war meine Frau fast jeden Tag mit einem der Kinder beim Arzt, fast jeden Tag. Als wir darüber Buße getan haben, war es schlagartig zu Ende, keins war mehr krank. Vielleicht überlegt sich jeder selber einmal, ich kann hier nicht viele Empfehlungen geben, wie könnt ihr eure Frau lieben? Das müsst ihr euch selber überlegen und vom Heiligen Geist gezeigt bekommen, weil jede Person empfindet Liebe anders. Für manche ist Liebe, wenn man Zeit mit ihr hat. Für andere ist Liebe, wenn man ihr hilft. Für andere ist Liebe, wenn sie kleine Geschenke bekommt. Ich habe einmal von Senforts gehört, von einer Frau, für die war Liebe, wenn sie Hühnchensuppe ans Bett gebracht kriegte. Also so, wie wir früher als Kinder Liebeszeichen erlebt haben. Und wir müssen entdecken, welche Liebe braucht euer Gegenüber. Und manchmal fällt uns das gar nicht leicht. Es gibt Dinge in der Ehe, wo man sich zur Liebe überwinden muss, weil sie nicht einfach spontan immer da ist. Dann überwinden wir uns und lieben erst nur aus einem gewissen Gehorsam und einer Willigkeit, ich will, dass es der Familie gut geht. Gott wird sofort, wenn wir Männer lieben, Heilung und Segen auf die Frau ausgießen. Kann ich aus vielen, vielen Beispielen bestätigen. Ein ganz wichtiges Gebet ist, dass ihr für eure Ehen betet. Ihr Männer. Und zwar regelmäßig. Auch das habe ich sehr genau beobachtet. Wenn es in unserer Ehe nicht so gut ging, habe ich gefragt, wie habe ich mich in letzter Zeit verhalten? Ich habe nicht genügend geliebt und nicht genügend gebetet. Also habe ich gesagt, nein, ich fange wieder an. Und habe häufig zum Herrn gesagt, weck mich nachts. Ich will nachts für die Ehe beten, da ist es so schön ruhig. Und dann nehme ich mir vielleicht eine halbe Stunde Zeit und bete für meine Ehe. Hat sich ungeheuer ausgezahlt. Fast schlagartig kam wieder Glanz in unsere Ehe und in unsere Familie rein. Also die Bibel sagt auch, dass der Glanz der Frau durch die Männer kommt. Und es gibt nicht viel Eheempfehlung, aber wenn Männer ihre Frauen lieben, man sieht es den Frauen sofort an, man spürt es im Haus. Neben Liebe geht es eigentlich noch ein bisschen weiter, dass wir freundlich sind. Man kann nämlich in einer Ehe lässig werden. So ein bisschen abgestumpft, ein bisschen einsilbig, zurückgezogen in mich und meine Zeitung und mein Computer und was alles so um uns rum ist. Und die Freundlichkeit, die Zuwendung geht weg. Und das ist schlecht, ist tödlich. Und Freundlichkeit ist ein Charakterzug Gottes. Und wir können sagen, Herr, gib mir deine Freundlichkeit, aber ich will auch freundlich sein. Also man kann eine Antwort lässig geben oder man kann sie zugewandt und freundlich geben. Sagt zu euch selber richtig, ich will mich meiner Frau neu zuwenden. Ich will ihr Wertschätzung, Freundlichkeit entgegenbringen. Daneben, während wir uns so entscheiden, müsst ihr bedenken, sofern noch Kinder im Haus sind, Kinder schauen bis auf die Details, wie macht es der Vater, und machen es genauso. Bis auf die letzten kleinen Details, sogar die unbewussten Dinge schauen sie ab. Und ihr seht in euren Kindern genau, wie ihr seid. Wenn ihr nicht freundlich seid, nicht liebevoll, sind die Kinder bockig, rebellisch, unzufrieden und ahmen euch in gewisser Weise nach. Außerdem, eure Kinder bekommen ein bestimmtes Bild von Ehe. Das prägen wir Männer hauptsächlich. Wir Männer haben den ersten Anteil, Männer liebt eure Frauen. Und die Frauen sollen die Männer ehren und sie akzeptieren. Die haben es etwas leichter. Wir haben den schwereren Teil. Und die Kinder gucken primär auf die Väter und sehen, wie Väter sozusagen die Anfangsliebe in die Ehe hineinbringen. Und es prägt sich in ihr Herz ein und später können sie das genauso. Oder sie sehen, es geht nicht und gehen dann mit dem inneren Empfinden, Ehe ist sowieso nicht gut, die geht nicht gut. So gehen sie dann in eine Ehe hinein und sagen, ich werde es mal besser machen. Aber ihr Herz sagt von Anfang an, es geht nicht. Weil die Prägung, das Abgucken, das Vorbild der Väter viel wichtiger ist, als wir denken. Also wir haben ziemlich viel Verantwortung. Ich wiederhole nochmal, unsere Hauptschuld ist nicht, dass wir was schlecht machen, sondern dass wir Verantwortung, die wir haben, nicht wahrnehmen. Dass wir Aufgaben, die uns von Gott zugeordnet sind, nicht wahrnehmen. Wenn wir sie aber wahrnehmen, zunächst klingt das so, wie wenn ich euch hier eine Last auflege, ihr müsst eure Frauen lieben und so weiter. Sobald wir das wirklich tun, einmal aus, weil ein Stück Liebe zu unserer Frau in uns drin ist, außerdem, weil wir Gott gefallen wollen, außerdem vielleicht sogar aus Egoismus. Ich möchte, dass es ein schönes Eheleben ist, das harmonisch ist. Sobald wir das tun, fließt Segen, 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 Segen Gottes. Gott hat zu Derek Prinz einmal akustisch laut gesagt, Derek, bete jeden Tag um eine exzellente Ehe. Und nach einiger Zeit hat Gott sich nochmal laut gemeldet und hat gefragt, Derek, was habe ich gesagt zur Ehe? Und dann hat Derek Prinz wiederholt, ich soll jeden Tag um eine sehr gute Ehe beten. Dann hat Gott gesagt, nein, eine recht gute Ehe hast du schon. Ich habe gesagt, exzellent. Also exzellent heißt das Beste vom Besten. Wir können ohne die Hilfe Gottes keine exzellente Ehe führen. Das ist zu schwer, zu viel. Der Maßstab ist zu hoch, das schaffen wir nicht, den göttlichen Maßstab zu erfüllen. Aber wir können täglich dafür beten. Ich gebe das an euch weiter. Gott hat dann noch zu Derek Prinz gesagt, sag das an die Männer weiter, dass sie das tun. Und ich gebe es hiermit an euch weiter. Vergesst den Satz nicht. Jeden Tag nach Möglichkeit um eine exzellente Ehe betet. Führt eure Kinder zum Heiligen Geist. Sprecht über Jesus und bekehrt sie so früh wie möglich. Mit 2 oder 3 Jahren führt sie in Bekehrung hinein. Also dass immer, die meisten haben ja nicht so kleine Kinder, aber ich spreche jetzt mal zu denen, die so kleine Kinder haben, dass in dem Alter das Hauptthema in eurer Familie Jesus ist. Jesus und was er tut. Und dass die Kinder ganz selbstverständlich in dem Alter in eine Bekehrung hineinkommen und in die Erfüllung im Heiligen Geist und in Sprachen beten. Ganz normal. Kinder kriegen das ganz leicht, das Sprachengebet, und sind da völlig offen. Und wenn das erfolgt ist, dann wird Jesus in ihnen und der Heilige Geist in ihnen einen großen Teil der Erziehung übernehmen. Müssen wir nicht alles selber machen? Wolltest du was dazu? Ja. Aha. Ist ganz wichtig, sonst tun wir uns doch so schwer. Die Umwelt ist so schwierig, die Schulen, auch der Kindergarten, alles ist verseucht und wir bauen da eine Festung dagegen auf. Und Jesus in ihnen ist sehr stark.
Wir hatten jetzt eine Ermutigungswoche für Familien, waren unter anderem 70 Kinder dabei, 70 Erwachsene. Und wir haben das genau gemacht, was der Christoph gerade erzählt hat. Wir haben die Kinder zu einer Lebensübergabe geführt an Jesus. Wir haben ihnen empfohlen, das haben die Kindermitarbeiter gemacht, füreinander zu beten, sie zu segnen, gegenseitig. Erfüllung im Heiligen Geist, erbeten und praktiziert, dass die Kinder in Sprachen gebetet haben, gesungen haben. Hat sich wunderbar erfüllt. Ein Mädchen, das ungefähr 6 Jahre alt ist, hat gesagt, ich will da nicht beten, ich will da nicht beten. Hoffentlich rufen sie mich auf zum Beten. Und am Abend kam sie zu ihrer Mutter und sagt, ich habe auch das Gebet, das ihr habt. Und hat gestrahlt. Die Mutter hat gesagt, noch nie hat sie so ein freundliches Gesicht gehabt. Am nächsten Morgen haben die Kinder prophetisch geredet. Zunächst ein Mädchen und dann noch ein Junge. Weil wir gesagt haben, wir nehmen das an, was Gott will.
Ja, wir waren mit unseren Kindern vor Jahren auf einer Freizeit in England zu einem Familiencamp. Da waren 1000 Kinder und einige 1000 Erwachsene. Und am ersten Tag haben alle Kinder, egal welchen Alters, Jesus angenommen. So ab 2,5 bis 16 oder so. Am zweiten Tag haben alle Kinder in Sprachen gebetet. Am dritten Tag haben sie geweissagt über anderen Kindern. Am vierten Tag haben die Kinder anderen Kindern die Hände aufgelegt und um Heilung gebetet. Und es sind die stärksten Heilungen passiert. Und unsere Kinder waren damals so etwa 12, 13. Und die haben gesagt, zum ersten Mal macht Christ seinen Spaß. Wir sind seit Jahren in den Kindergottesdienst gedackelt und das war's einfach nicht. Und jetzt merken wir, wie Jesus in uns wirkt. Ich möchte mal fragen, können alle in Sprachen beten? Oder nein, ich frage anders, wer kann nicht in Sprachen beten und würde gerne? Ah, Brian, viel zu viel. Aha. Rufen wir sie vor oder vielleicht später? Gleich? Gleich? Gleich. Gut, kommt bitte. Alle, die jetzt die Hand gehoben haben, kommt mal vor. Ich erkläre euch ein bisschen. Also eins unserer Hauptprobleme, gerade bei uns Männern in Deutschland, ist geistliche Lässigkeit. Bequemlichkeit. Wenn man etwas von ganzem Herzen will und sucht, dann kriegt man das. Nur oft sind Männer ein bisschen bequem und denken, ha, wenn's der Herr mir geben will, dann kann er's mir ja geben. Aber so wird man nie was kriegen, nie. Sondern wer reißt das Reich Gottes an sich? Die Gewalttätigen, ja. Also wir müssen da reindrücken, müssen sagen, Herr, ich brauche mehr. Ich brauche, meine Kinder sind krank, ich brauche die Gabe der Heilung. Oder meine Kinder sind rebellisch, ich brauche eine neue Gebetskraft und Sanftmut. Meine Kinder sind so von der Welt beeinflusst, ich brauche eine starke geistliche Gebetskraft, um sie da rauszubeten. Und das geht nur mit dem Heiligen Geist. Manches bricht in unseren Familien, auch in unserem eigenen Leben, nicht richtig durch. Einmal, wenn noch Unreinheit da war. Das haben wir gehört. Unreinheit ist eine große Blockade. Es gibt noch ein paar andere. Wir brauchen heute nicht über alle Blockaden sprechen, aber eine will ich nennen. Das ist, wenn wir nicht ganz in Vergebung und Versöhnung leben mit unserem Umfeld. Vergebung ist ein Geschenk Gottes. Also, oder ich sage es anders, nicht vergeben gibt dem Teufel Anrecht. In der Geschichte vom Schalksknecht, der wollte nicht so ganz vergeben, da seinem Kollegen. Und dann heißt es, da übergab der König ihm den Peinigern. Wer sind die Peiniger in unserem Leben? Dämonen, Krankheiten, finanzielle Nöte, irgendwelche Beziehungsprobleme, Schlafstörungen und was, womit der Teufel alles arbeitet. Also der Teufel bekommt Anrechte, wenn wir nicht überall in Vergebung leben. Überall. Oder ich sage es nochmal anders, wenn wir nicht überall, wo wir Kontakte haben, auch Versöhnung und Frieden und Vergebung bringen, dann stimmt etwas nicht und dann geht es uns und den anderen schlecht. Wer will, dass es ihm schlecht geht? Natürlich niemand. Also nimm das Geschenk der Vergebung in Anspruch. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und der Herr sagt, wenn ihr vergebt, vergebe ich auch. Wenn ihr nicht vergebt, vergebe ich auch nicht. Ganz einfach. Also wir machen den Anfang und dann vergibt uns Gott. Vergeben heißt, ich bitte um Vergebung, wo ich dir wehgetan habe. Und ich vergebe dir, wo du mir wehgetan hast. Wir sind, nachdem wir etwa 15 Jahre verheiratet waren, kamen wir auch mal durch einen Vortrag an das Thema. Und dann haben wir uns vorgenommen, okay, wir gehen mal unsere Ehe durch. Meine Frau und ich, jeder alleine. Mit einem Aufschreibebuch und in das Buch schreibe ich rein, alles, wo ich mich geärgert habe. Wo ich frustriert war über meine Frau. Wo ich enttäuscht war. Und soweit mir es einfällt auch, wo ich empfinde, wo ich sie enttäuscht habe. Also einmal, wo sie mich und dann, wo ich sie enttäuscht habe oder wo es einfach ein bisschen gerieben hat, wo der Sand im Getriebe ist, gibt es in jeder Ehe, immer wieder. Und dann haben wir beide aufgeschrieben. 15 Ehejahre und das hat bei jedem vielleicht 200 Punkte oder mehr gegeben. Ich habe es nicht genau gezählt, aber viele Seiten. Und dann hatten wir das da zu Papier und dann haben wir gesagt, Herr, wir halten dir jeden einzelnen Punkt hin. Bei einigen Punkten ist meine Frau schuldig geworden, bei den meisten bin ich schuldig geworden. Und ich bitte dich, Herr, um Vergebung. Das war der erste Durchgang. Und der zweite Durchgang war dann voreinander. Ich vor ihr, sie vor mir. Ebenso. Nicht diskutieren, sondern nur, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir damals wehgetan habe. Als wir bei dem Einkauf gestritten haben. Oder ich bitte um Vergebung, wo wir damals unversöhnt ins Bett gegangen sind. Oder ich bitte um Vergebung, wo ich etwas gekauft habe und nicht mit dir abgesprochen habe und du hast dich geärgert. Also lauter solche normale Dinge des Alltags. Soweit sie uns einfallen. Manches fällt uns ein, manches erinnert uns der Heilige Geist. Und der andere sagt nur, man kann nämlich dann diskutieren. Ja, damals hast du auch so blöd reagiert und so weiter. Wir haben nicht diskutiert, sondern nur, ich vergebe. Oder ich bitte um Vergebung. Und über die ganze Ehe Schuld ist eine Decke der Vergebung gezogen worden. Und damit ist sehr viel Heilung in unsere Ehe hineingekommen. Sehr viel Versöhnung und Einheit. Dann kann der Geist Gottes wirken. Unvergebenes blockiert immer das Wirken Gottes in unserem Leben. Ja? Und es muss zu dem Punkt kommen, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, den du kennst, der mit dir in irgendwie, soweit es an dir liegt, unten im Unvergebenen lebt. Manche wollen dir nicht vergeben, aber du gehst hin und bittest sie für deinen Teil um Vergebung. Wie sie dann reagieren, ist ihre Sache. Also das wir alles in Ordnung bringen. Gäbe es noch eine Person, die jetzt da möglichst nicht reinkommen sollte, die du nicht so gerne in die Augen gucken wolltest und umarmen wolltest? Vielleicht gibt es jemanden von heute oder von früher. Wenn du kannst, wenn es von früher ist, schreib ihm eher einen Brief oder schick ein Geschenk oder ruf sie an und sag, tut mir leid, damals vor 5 Jahren oder so. Und wenn das nicht mehr geht, dann tu es allein vor dem Herrn oder vor einem Seelsorger. Aber bringt in alles Vergebung und Versöhnung hinein. Dann kommt Glanz in euer Leben, dann kommt Vollmacht. Das gehört einfach dazu. Das ist also vor Gott in einer Ordnung leben, in Treue leben, in Gehorsam leben. Und das wollen wir Männer. Das ist eine neue Generation, die sich nichts mehr erlaubt. Vielleicht gibt es in eurer Familie Probleme, die schon seit Generationen da sind. Also da war immer der und der Erbstreit oder da war immer ein Zwist zwischen Müttern und Töchtern und so weiter. Dann könnt ihr sagen, das beende ich. Ich trete als Priester auf, ich bitte für diese Familienschuld um Vergebung und soweit ich kann, will ich auch die Parteien dazu veranlassen, bringt eure Schuld vor das Kreuz. Vergebung ist etwas sehr Schönes, ist ein Geschenk. Da, wo der Teufel Anrechte hatte, kommt der Glanz und der Segen Gottes wieder hinein. Einfach, weil wir das tun. In dieser Geschichte vom Schalksknecht besteht Vergeben aus drei kleinen Schritten. Matthäus 18, Vers 27, da heißt es, da war der König barmherzig. Schritt 1, barmherzig sein. Barmherzig sein, Gnade gewähren, nicht mehr nachtragen, barmherzig, euch beugen, euch demütigen. Das ist dieser erste Schritt, das ist die Grundhaltung Gottes. Gott ist mit uns immer barmherzig und wir sollen auch barmherzig sein. Schritt 2, ich vergebe, spreche das aus, der Teufel hört zu, ärgert sich. Er sagt, jetzt habe ich mein Anrecht verloren. Und Schritt 3 heißt, ich gebe dich frei. Ich entlasse dich aus meinem Vorwurf. Du darfst, der andere darf sein, wie er will. Er muss nicht so werden, wie ich mir das denke. Ich gebe ihn frei aus meiner Anklage oder meinen Forderungen. Dann kommt Freiheit. Bei uns und bei dem anderen. Wenn wir das nicht tun, dann sperren wir den anderen in das Gefängnis meiner Forderungen. Dann sind wir Gefängniswärter und müssen da alle unsere Gefangenen ständig bewachen. Und das ist ein schlimmes Leben. Das gehört einfach dazu. Und es ist so, wenn wir in Vergebung leben, kommt Vollmacht in unser Leben. In Markus 11, heißt es so ab Vers 23, wir sollen zum Berg sprechen, dass er sich weghebt. Wer hat in seinem Leben Berge, Finanzberge, Krankheitsberge, Beziehungsberge, Firmenberge? Wer hat sowas? Okay, gut, okay, schön, ehrlich. Ihr müsst zu den Bergen sprechen, die heben sich nicht selber weg. Und zwar, ihr müsst zu den Bergen sprechen, bis sie weg sind. Manche heben sich schnell weg, andere langsam. Wer eine schlimme Krankheit in der Familie hat, ich gebe schnell 4 kleine Punkte, wie man damit fertig wird. Das klingt zwar jetzt komisch, weil Gott wird damit fertig, aber wir müssen bestimmte Regeln des Wortes Gottes befolgen. Schritt 1 heißt, preis den Herrn darüber. Also schau nicht aufs Problem, schau auf den Herrn und erhebe den Herrn über dem Problem. Mach ihn größer als das Problem. Schritt 2, tritt neu in deine Jesus-Beziehung ein. Sage, wer Jesus ist und wer du in Jesus bist. Sag das laut. Schritt 3, sprich zum Berg der Krankheit. Sprich zum Berg der Probleme. Und widerstehe dem Teufel, dass er flieht. Also wir, das ist dieser Punkt, wo wir Männer werden und in unsere Autorität hineinkommen. Und Punkt 4 heißt, sag dem Herrn Dank, dass er sich um alles Weitere kümmert. So kriegen wir, das bewegt den Arm Gottes, was ich eben gesagt habe, so kriegen wir Gebetserhörungen. Wir können euch Dinge erzählen. Gerade vor 2-3 Tagen, am Wochenende, sagte mir eine Frau, ich hatte tödlichen Krebs und die Ärzte haben mich aufgegeben. Ich habe nach diesen 4 Punkten gebetet und heute bin ich ganz gesund. Halleluja. Aber sie hat etwa ein Jahr lang so gebetet. Es geht nicht immer alles auf Knopfdruck. Also so werden wir zu dieser Armee Gottes. Wir haben so mutig gesungen, wie wir die Armee Gottes werden, aber das erfordert diesen Einsatz. Also der Punkt, an dem wir gerade sind, Männer, kommt raus aus allem, wo ihr lahm seid, wo ihr die Aufgaben, die ihr eigentlich habt von Gott, wo ihr da lässig damit umgegangen seid. Ich erzähle euch gerade noch so ein Beispiel. Da kam ein Mann auf einer Tagung zu uns und sagte, ich habe sehr starke Rückenprobleme. Ich habe einen Bandscheibenvorfall und es tut mir sehr weh und er ging auch so ganz verkrümmt. Und ich weiß nicht mehr aus noch ein, ich habe auch bereits einen Operationstermin. Und dann haben wir ihn so, und er hat gesagt, würden Sie bitte für mich beten? Und wir beten immer gerne für Krankheiten und besonders auch für Rückenleiden, weil Gott will Rücken stärken. Rücken heißt Persönlichkeit aufbauen. Und wir haben ihn gefragt, bist du vielleicht ein bisschen rechthaberisch, unbeugsam, stur, eigenwillig, besonders zu deiner Frau und so. Und er hat gesagt, nö, kann ich eigentlich nicht sehen. Aber seine Frau stand hinter ihm und konnte es sehr wohl so sehen. Ich erzähle das Beispiel, weil oft unsere Probleme mit Nicht-Erkennen in Zusammenhang stehen von dem, was Gott mit uns will. Also er will durch so eine Krankheit reden. Er will uns in sein Bild hineinbringen. Wir haben dann zu dem Mann gesagt, okay, überleg das nochmal in Ruhe, denk nochmal dein Leben durch und komm morgen wieder. Und am nächsten Tag kam er und sagte, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin sehr eigenwillig, sehr hart zu meiner Frau, sehr lieblos und stur und rechthaberisch. Und ich beuge mich darunter, ich tue Buße. Es tut mir sehr leid. Das Ende könnt ihr euch ausmalen. Wir haben kurz gebetet und alles war weg. Ja, also wenn wir uns so beugen, Rückenprobleme, Unbeugsamkeit, das muss nicht immer so sein, aber häufig ist das. Einmal wurden wir in eine Klinik gerufen zu einem Leiter, der hatte das Gleiche und er war schon vorbereitet zur Operation. Er war da schon, alles war bereit. Und dann haben wir so ähnlich mit ihm gesprochen und gebetet und der Rücken war geheilt. Und nun ein Kampf mit den Ärzten, den vom Operationstisch wieder runterzukriegen. Es ging über einen Tag, ein Gerangel hin und her und Telefonate und schließlich. Und er hat denen ständig vorgeführt, wie gut sein Rücken ist und dass er keine Schmerzen hat und alle Bewegungen machen kann. Schließlich haben sie ihn laufen lassen. Ich habe den Eindruck, Gott sucht Männer in unserem Land, die ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Ich möchte ein paar von denen nennen. Helmut wird auch noch ein paar nennen. Genau genommen fasse ich manches wieder zusammen, was ich schon gesagt habe. Also Männer, die sagen, Reich Gottes und Beziehung zu Jesus, zum Vater und zum Heiligen Geist steht an erster Stelle. Ist wichtiger als alles andere und ich bin für den Herrn verfügbar. Das ist das eigentliche Leben. Nicht, wir werden im Himmel nicht gefragt, was hast du im Beruf gemacht und wie tüchtig warst du und wie erfolgreich und wie viel Geld hast du verdient. Es wird überhaupt nicht erwähnt werden, sondern es wird gefragt, bist du bekannt im Himmel? Hast du Beziehung mit Jesus gelebt? Hast du gefragt, Herr, was ist dran für mich? Was sind meine vorbereiteten Werke? Wie willst du mich haben? Um das geht es. Das ist das eigentliche Leben. Dass wir zu dem sagen, ja, da will ich dabei sein. Und ich glaube, Gott bereitet sich im Moment eine Armee für die Endzeit vor. Wir werden Überwinderschlachten schlagen. Die sind schon genannt in der Offenbarung und die sind auch im Alten Testament schon genannt. Also wir werden zum Beispiel so werden wie Gideon, der mit wenigen, einem kleinen Haufen, eine riesige Armee schlägt. Genau genommen, Gott schlägt die Schlacht, aber Gideon ist verfügbar mit seinen treuen Männern. So etwas kommt alles auf uns zu jetzt. Und Gott zieht durch das Land und fragt, wer ist bereit? Ich stelle euch diese Frage, ihr müsst sie gar nicht vor mir beantworten. Ihr müsst sie vor dem Herrn beantworten und sagen, Herr, mich darfst du senden, mich darfst du rufen. Ich bin zu allem bereit. Ich bin bereit, alles hinzugeben. Ich will dir gefallen. Ich will in dieser Endzeit dabei sein. Ich will auch Beute machen. Ich will Seelen gewinnen. Ich will Einfluss nehmen in der geistlichen Welt. Ich will Einfluss nehmen auf diese Umgebung von Weil im Dorf und darüber hinaus und so weiter. Gell?
Amen.
Ja.
Amen.
Das sind also Männer, die auch ständig vor dem Herrn fragen, Herr, was möchtest du? Nicht, was möchte ich? Auch nicht mehr, vor Jahren kamen immer noch die Leute zu uns und sagten, ja, ich habe da dies und dies Problem, würdet ihr mal für mich beten? Heute kommen sie weniger und es läuft heute anders. Sie kommen und sagen, ich möchte mehr brauchbar werden für den Herrn, bitte bete für mich. Also die Probleme und mein Leben und mein Ich spielen nicht mehr die Rolle, sondern der Herr spielt die Rolle und sitzt auf dem Thron. Mein Ich, das muss immer mehr sterben und Jesus kommt immer mehr hervor. Und nebenbei löst er eure Probleme. Es geht um was ganz anderes. Ich will jemand sein, der ständig von Gott empfängt und gibt. Alles, sei es Liebe, auch sei es Geld, sei es Gebetszeit, Fürbitte. Ich empfange etwas von Gott, ich nehme es in mich auf und gebe es weiter. Und nicht wie früher immer so, bless me, Lord. Give me. Sondern ich möchte jemand sein, der ein Durchfluss ist für Gott. Und so werden wir ein Segen. Ich nehme den Jüngerauftrag an. Muss man richtig sagen. Herr, ich will Jünger sein, ich nehme den Auftrag an. Und der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, den finden wir sehr klar an verschiedenen Stellen. Wir lesen eine davon. Nehmen wir einmal Markus 16. Nicht so gut. Nehmen wir Matthäus 10. Vers 1. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Kranken, alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und dann geht es weiter im Vers 7. Geht aber und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige, in Klammern AIDS-Kranke, rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es auch. Die Stelle in Markus war, uns werden Zeichen folgen. Uns, euch, werden Zeichen folgen. Dämonen fahren aus, wir sprechen in neuen Sprachen, wir heben Schlangen mit Händen hoch, wir trinken tödliche Dinge, radioaktive Sachen und es tut uns nichts und wir legen auf Kranke die Hände. Das ist alles Inhalt des Jüngerauftrages. Also man muss ganz bewusst sagen, ich will ein Mann sein, der diesen Jüngerauftrag lebt. Der heißt, der Jüngerauftrag, predigt das Evangelium, macht andere zu Jüngern. Ich spreche über Jesus, wo immer es möglich ist. Ich verkündige sein Reich. Zweitens, ich lege auf Kranke die Hände und sie werden gesund. Zwar mehr und mehr, die Vollmacht nimmt gewaltig zu. Ich werde Dämonen austreiben, bei mir selber, aus meiner Familie, aus meiner Umgebung, aus meiner Stadt. Und ich gehe auf die Zeit zu, wo AIDS-Kranke geheilt werden, Aussätzige haben wir nicht mehr so viel, auch das wird geheilt und sogar Tote aufgeweckt. Das ist der Auftrag an uns. Wir haben vor 2 Jahren über einer Mutter gebetet, die kam mit 2 kleinen Kindern und sagt, wir haben alle 3 AIDS, bitte betet für mich. Und sie sahen ganz erbärmlich aus, alle 3. Der Vater hatte AIDS und er hat es an uns weitergegeben und jetzt ist er weggelaufen und wir haben das Problem. 2 Jahre später auf einer Konferenz kam sie wieder an, freudestrahlend, wunderbar aussehend. Die beiden Jungs, Halbneger, tanzten mit Fähnchen vor dem Herrn und sie sagte, wir haben Attest, wir sind alle 3 gesund. Ihr habt damals gebetet. Ja. Ja. will damit nicht mich irgendwie rausstellen, gar nicht.